Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Die Ausnahmen reißen gar nicht ab bei mir im Podcast. Kürzlich war ich mit einer On-Location-Aufnahme bei der Firma Keil, bei Christian und Gerda. Und heute haben wir eine On-Location-Aufnahme in meinem eigenen Tonstudio. Nämlich der liebe Daniel Niemann ist bei mir zu Gast, auch bekannt als Datev Daniel. Und Hintergrund ist ganz einfach, wir haben festgestellt, dass Daniel gar nicht so weit entfernt von uns wohnt, also quasi in der erweiterten Nachbarschaft, und da wäre es natürlich ein Frevel gewesen, unsere Podcast-Folge rein online aufzunehmen. Jetzt ist er hier, grüß dich Daniel.
Hi Florian, danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, schön, dass du hier bist. Du bist offizieller Corporate Influencer von der Datev, so haben wir uns kennengelernt. Spannendes Thema, weil A ist natürlich Personal Branding und Corporate Influencing ein wichtiges Thema, wo auch mein Thema Video eine große Rolle spielt. Und auf der anderen Seite finde ich ja so wahnsinnig spannend, wie man als Corporate Influencer, als Markenbotschafter von der Datev tätig sein kann. Ich weiß ja ein bisschen was über dich, aber erzähl doch mal ein bisschen, was so deine Aufgaben sind oder warum die Datev, du bist ja auch nicht der einzige Corporate Influencer, warum ihr Corporate Influencer habt.
Ja, das Ganze hat 2019 gestartet und ich bin so seit Stunde eins mit dabei. Vielleicht so zu meinem normalen Job. Ich bin im Außendienst tätig, also habe so zu rund 100 Steuerberater als Kanzleien, als Kunden. Und die besuche ich im Außendienst so in der Regel ein bis zweimal pro Jahr vor Ort. Und wir haben 2019 bei Datev das Corporate Influencer Programm gestartet und wir hatten bisher immer so das Thema zentrale Kommunikation und sind damit gewechselt zur dezentralen Kommunikation und haben da eben überlegt, wir haben so viele Stärken im Unternehmen, so viele verschiedene Menschen, die in ihrem Bereich sprechen können, über das, was sie tun, über die Datev zu sprechen, und das haben wir dann eben gemacht als Projekt und mittlerweile ja seit über 5 Jahren dabei. Und ja, ich habe damals schon bei Xing, also bevor das Ganze gestartet hatte, bei Xing erste Versuche gestartet, so ein bisschen LinkedIn versucht auf Xing zu bringen und habe also Unternehmensnews mal geteilt, habe mit Kunden Kontakt gehalten und habe gemerkt, dass dann recht schnell Feedback kommt und man darüber auch gut Kunden erreichen kann, und das Ganze haben wir dann mal weiter professionalisiert.
Okay, also einer der Ziele bei euch ist, Kunden zu erreichen, wahrscheinlich auch Recruiting, oder nicht?
Ja, auch. Und das wirkt auch vor allem. Also Recruiting ist, glaube ich, auch ein Ziel, was auf die Unternehmensziele einzahlt. Das könnte man ja sagen, das ist gar nicht mein Job. Also das wäre jetzt Job der HR-Abteilung, dass die dafür sorgen, dass dass neue Kolleginnen und Kollegen rankommen sozusagen. Aber ich denke, so jeder kann ein bisschen so seinen Teil dazu beitragen. Ich habe im letzten Jahr 4 Initiativbewerbungen über LinkedIn bekommen. Und ich habe es jetzt noch nicht mal darauf irgendwie angesetzt, dass ich da irgendwie speziell Menschen anspreche, dass sie sich bei Datev bewerben. Aber allein darüber, dass du eben über die Arbeit sprichst, führt dazu, dass eben auch ja sich jemand davon angesprochen fühlt und sagt, ah, das ist ja interessant, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wie läuft es denn bei Datev ab? Und ich glaube, wenn ich mich so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, den Arbeitgeber zu wechseln oder vielleicht dorthin zu wechseln, dann ist eben das Social Media Präsenz und auch Videokommunikation super wichtig in dem Bereich.
Eine Frage, die ich immer wieder erlebe, ich war jetzt sind es fast 3 Wochen her, bei einem so einem kleinen Insider-Unternehmertreffen, das war so ein Hidden Champion Circle. Und das Interessante war, ich habe eigentlich einen Vortrag gehalten im Rahmen dieser doch recht exklusiven und sehr, sehr spannenden Gruppe zum Thema Videokommunikation, also wie man im Unternehmen hauptsächlich im Vertrieb Videokommunikation einsetzen kann. Und das artete im positiven Sinne ganz schnell aus Richtung LinkedIn. Und ich war doch sehr überrascht, dass die meisten zwar irgendwie einen LinkedIn-Account haben, aber das gar nicht so richtig nutzen und schon gar nicht irgendwie erstmal im ersten Moment, als sie gefragt haben, okay, warum soll ich denn als Unternehmen LinkedIn machen? Naja, dass du eine Personal Brand aufbaust, dass du oder deine Kolleginnen oder Mitarbeiter halt fürs Unternehmen sprechen und dass halt potenzielle Interessenten halt über euch stolpern und halt die Personen mögen, interessant finden und dadurch zum Unternehmen kam. das war im ersten Moment für diejenigen, die noch nie was davon gehört haben, das waren Arzt bis auf ein oder zwei, fast alle, war das so, ja, aber wie, aber dann müssen wir eine Unternehmensseite füttern. Nee, besser nicht. Ja, wie, das verstehe ich jetzt nicht. Wie sollen wir denn über LinkedIn was verkaufen? Es ist interessant, dass es bei ganz vielen immer noch nicht so angekommen ist. War das bei euch, als euer Programm 2019 gestartet ist, war das schon ein Thema zu sagen, okay, wir bauen jetzt Personal Brands auf, dass unsere Markenbotschafter sich ein Netzwerk aufbauen, Menschen anziehen und dann darüber potenzielle Kunden oder auch Bewerber, Kandidatinnen, Kandidaten zu uns kommen? Also war das schon so klar definiert oder kam das im Laufe der Zeit erst?
Ich glaube, das kam so im Laufe der Zeit. Also wir sind auch so eine ganz bunte Gruppe, das hast du gerade angesprochen, ich bin ja nicht der Einzige. Wir haben so circa 300 gemeldete Kolleginnen und Kollegen, die da mitwirken und mitmachen, also Corporate Influencer sind bei DATEV. Und das sind Kollegen aus dem Service, aus der Beratung, aus der Entwicklung, also wirklich komplett bunt gemischt aus dem Veranstaltungsmanagement, aus dem Vertrieb. Und jeder hat so ein bisschen so seine Rolle vielleicht auch im Unternehmen und spielt dann die Rolle auch ganz unterschiedlich. Also die Zielsetzung kann ganz anders, also unterschiedlich sein. Und ich glaube, das kam nach und nach. Und wir haben vor 2 Jahren auch das Thema Social Selling so als Schwerpunkt auch mitgestartet. Und haben da uns erste Versuche gemacht, haben dann Learn Circles gebildet. Das haben wir halt auch gemerkt, dass es dann eben einfacher ist, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen in so kleinen Gruppen, Dreier-, Vierer-Gruppen gemeinsam zeitlich befristet an einem Thema arbeitest, dann hast du auch mal jemanden zum Austauschen. Das heißt, du hast ja sowieso deine normale Arbeit, in Anführungszeichen, und triffst dich dann nochmal wöchentlich und sprichst über die Erfahrungen. Und das ist halt immer ein super Vorteil. Ich glaube, wenn du alleine bist, das wird schon schwieriger. Aber wir haben gerade im Außendienst dort eben längerfristige Projekte, wo wir uns regelmäßig auch treffen und dann mit Gleichgesinnten das Ganze dann auch einfacher verbinden. Und ich glaube, die Ziele sind jetzt dann auch nach und nach so gekommen. Also, dass wir dann erste Erfolge damit erzielt haben, dass wir beispielsweise eben kamen Kontakte Jahre, Jahrzehnte später auf uns zu und haben gesagt, hier, du arbeitest doch bei DATEV, ich habe jetzt gerade ein Thema, kannst du mir da vielleicht irgendwie helfen? Und dadurch sind halt Neukunden entstanden, dadurch ist neue Geschäfte entstanden. Und ich glaube auch, dass wir einfach wahrgenommen werden in dem Bereich. Und das war ja auch in Münster irgendwie ganz schön, dass dann viele gesagt haben, ja, DATEV ist schon bekannt für dieses Thema Corporate Influencer oder Botschafterprogramm. Das ist dann eine schöne Wertschätzung, dass es auch gesehen wird von anderen Unternehmen.
Für alle, die jetzt andere Podcast-Folgen zu dem Thema noch nicht gehört haben bei mir, Münster meint das letzte B2B-Influencer-Treffen. Das ist das B2B-Influencer-Forum, ist eine Veranstaltungsreihe gegründet von IBM, federführend von der Petra Bernhardt. Und Daniel, du bist von Anfang an dabei, ne? Oder bist du
ja, auch im zweiten? Das erste Mal konnte ich noch nicht, da aber jetzt das dritte Mal in Folge dabei. Und wir haben uns ja in
Essen bei ThyssenKrupp
kennengelernt. Und in München haben wir länger mal gesprochen. Ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie du arbeitest. Du hattest mich direkt so eine Idee, komm, lass uns doch am nächsten Tag mal, bin ich bei einer Veranstaltung in Köln, komm doch dazu.
Stimmt, bei der Vertrieb Business, genau.
Genau, da bin ich dazu gekommen. Also zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie kleiner Einschnitt, wie wir arbeiten. Also irgendwie total, super am Netzwerken. Und das fand ich total klasse. Und ja, bin dann auch dann irgendwie, haben wir uns direkt ein paar Tage später wieder gesehen in Köln im Cinedome bei der Veranstaltung.
Genau, bei euch quasi gegenüber.
Genau, vor der Haustür. Genau, Köln, DATEV Köln ist ja direkt im Mediapark, die Niederlassung. Das war klasse. Also und von daher, dann haben wir uns ja Münster wieder kurz gesehen, kurz getroffen.
War genau. Schön, ja. Münster war nämlich jetzt, glaube ich, jetzt sind es knapp 4 Wochen her.
Ja.
Da war das letzte Treffen für dieses Jahr bei Fiege in Münster. Da, ich glaube, die 2 Wochen danach oder die 3 Wochen danach ist LinkedIn komplett zugepflastert worden mit Beiträgen über das Thema. Klar, wenn knapp 100 kommunikationswütende Menschen auf so einer Veranstaltung sind, da geht natürlich eine ganze Menge ab und wird sehr viel gepostet drüber. Deine Beiträge, die du bei LinkedIn postest, wie hoch ist da bei dir schon der Anteil Video? Spielt es überhaupt eine Rolle? Also ganz interessant, gestern, vielleicht mal ein bisschen, um mal den Hintergrund zu erläutern. LinkedIn hat ja seit einer ganzen Weile jetzt diesen neuen Videofeed. Und am Anfang, als es so durchsickerte, okay, da kommt jetzt das neue Format Video, waren viele, zumindest auch in meinem Bereich, in meiner Bubble, wie es immer so schön heißt, recht angetan, ganz spannend. Ist ja schön, dass jetzt auch LinkedIn mal wirklich was mit Video richtig macht, einen eigenen Feed. Und dann kam der Feed und mittlerweile ist die einhellige Meinung, gestern hat man nämlich einen Livestream, meine Frau Johanna hatte da ihren ersten Advents-Livestream bei LinkedIn gemacht. Und da war auch das Feedback, weil da war die Frage, was gefällt euch oder wie findet ihr einen Videostream? war ziemlich einhellig sehr negativ und alle haben sich gewünscht, man kann ihn doch bitte wieder abstellen. Interessanterweise kam bei den Wünschen, was sich Leute gewünscht haben, kam ganz oft, bitte bringt lieber die Stories wieder zurück, dass man halt, dass ich bin jetzt nicht das große Social Media Tier, also LinkedIn ist wirklich sehr, sehr viel anders, finde ich, wie Instagram und Co. Aber trotzdem hatte ich ganz häufig auch bei der Veranstaltung von bei Fiege in Münster das Gefühl, ich würde jetzt gerne jetzt aktuell am Tag selber irgendwas darüber bringen, wenn ich das bei LinkedIn poste, dann das kriege ich zeitlich ja gar nicht hin. Mhm. Einfach nur ein Video hochladen, dafür ist der normale Feed von LinkedIn auch nicht so gut, finde ich. Also das geht ganz schnell unter. Und da hätte ich mir doch gewünscht, man hätte noch eine Funktion, wie das halt Facebook ja und Instagram haben, dass man sagt, ich mache mal ein kurzes Video, Leute, hier so und so und kann das halt wirklich tagesaktuell, vielleicht auch mehrere hintereinander hochbringen. Ich habe sowas früher erlebt, dass Leute über Events berichtet haben und dann ein anderer in der Stadt sagte, ey, ich bin ja noch, keine Ahnung, München, das sieht ja total cool aus, ich komme da hin oder können wir uns heute Abend treffen. Das habe ich auch schon mal erlebt, bei Facebook noch früher. Und das gab's ja bei LinkedIn auch. Man hat es einfach nur irgendwann eingestellt, genauso wie die Audio-Events. Also wie siehst du für dich das Thema Video bei Beiträgen bei LinkedIn?
Ja, also wir haben das auch intern mal, oder hat die Michaela bei uns, Michaela Wüst, die das Programm leitet, bei uns auch mal Erfahrungen geteilt. Sie sagte, ne, also man sieht schon bei ihren Erfahrungen, Impressionen sind sehr hochgegangen. Wenn du dann aber schaust an den Reaktionen, war es dann doch weniger. Also es haben doch oder genauso viele Leute geliked oder kommentiert wie bei früheren Videoformaten. Aber also das Einzige war eben, dass dieses Video halt viel mehr Leuten angezeigt wurde und sie auch berichtet hatte, naja, dass im Endeffekt, wenn man sich den Videofeed anschaut, passt das also als zu mir, zu der Zielgruppe, ist der Algorithmus so gut zugeschnitten? Aktuell eher nicht. Ich habe damit in der Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen es ausprobiert, also wirklich mal in die Kamera reingequatscht. Habe noch nicht so den richtigen Pack angefunden oder so, dass ich es regelmäßig mache. Ist für mich aber auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man eben die Themen knapp rüberbringt und dann oder auch vielleicht Themen anteasert. Also was ich aktuell eher nutze, ist das Schreiben. Also ich sehe mich auch in Münster wie so ein Reporter eher, da ein bisschen journalistisch aufschreibt oder auf Messen, Digital X zum Beispiel in Köln, also sagt, okay, also Stimmen anfängt von den Vorträgen, das für sich so ein bisschen, das braucht ja auch wieder etwas Zeit, so ein bisschen zu schauen, okay, was habe ich da jetzt verstanden, was habe ich da jetzt vielleicht gelernt und das wiederum weiterzubringen für diejenigen, die jetzt nicht da waren und einfach sich das nochmal durchlesen möchten. Also ein bisschen wie so ein Journalist unterwegs zu sein, aber eher schreibend. Und ich mache das, nutze da bei LinkedIn die Newsletter-Funktion seit 3 Jahren.
Ah, okay.
Genau.
Das ist ja auch eine sehr spannende Funktion, die von den meisten ja völlig, völlig sträflich vernachlässigt wird. Ich habe auch erst, ich glaube im April diesen Jahres, ich wusste, dass es den Newsletter gibt, aber auch erst durch einen Hinweis von Steffen Wetzel, der dann mal irgendwann haben so eine kleine Mastermind mit dem Live Mergener und ihm zusammen, meinte, Jungs, an eurer Stelle würde ich jetzt mal anfangen, Newsletter zu schreiben. Hat uns noch ein paar Tipps und Kniffe mitgegeben, wie man das noch optimieren kann, weil er meinte, die werden gerade von LinkedIn ziemlich gepusht. Und ich habe dann auch bis Sommer, dann konnte ich halt zeitlich nicht mehr aus privaten Gründen, habe ich das auch regelmäßig gemacht und jetzt auch wieder angefangen. Und es ist erstaunlich. Ich glaube, 800 oder 900 Abonnenten habe ich aktuell. Also so viel habe ich in meiner normalen E-Mail-Liste nicht. Das ist das eine Spannende. Das andere Spannende ist ja jeder, der sich als Kontakt in dein Netz, also hinzugefügt wird von dir, die Anfrage annimmt, kriegt ja auch automatisch eine Anfrage, ob er dein Newsletter lesen möchte.
Genau.
Ja, und deshalb kriegst du damit eine ganz andere, sag ich mal, kontinuierliche Reichweite als mit normalen Beiträgen. Die meisten wissen es nur noch nicht.
Genau, ich kann es auch nur empfehlen. Also viele, wir hatten da auch, genau, vielleicht zur Reise zum Dativ-Botschaft dann das Thema, erst war es ein bisschen Richtung Image-Kommunikation, weil das auch einfacher fällt. Du machst mal so einen Happy-Beitrag auf einer Messe, fotografierst eine Tasse oder irgendwie sowas, was erstmal, wo diese Hürde echt leicht ist. Ist auch gut, ist auch richtig, das weiter zu tun. Nur dann waren wir irgendwann an einem Punkt, dann wollten wir es weiter professionalisieren und haben gesagt, nee, wir wollen gerne fachlicher einsteigen. Und ich hatte immer mal drüber überlegt, ja, mal so einen Beitrag zu schreiben. Auch damals schon in der Berufsschule irgendwie, ich würde gerne mal irgendwann fachlich schreiben, war so ein Ziel. Und habe das aber irgendwie die letzten Jahre, 10, 12 Jahre irgendwie komplett liegen lassen. War einfach wie so verschüttet. Und dann war das so ein bisschen Impuls, okay, ich mach's jetzt einfach mal. Ich schreibe mal einen ganzen Artikel. Es geht ja auch bei LinkedIn, also du kannst ja Beiträge schreiben, das kennen vielleicht einige oder alle anderen. Wenn man im Feed schaut, das sind ja die Beiträge, dann gibt's die Artikelfunktion, kann jeder auch tun. Und das habe ich dann getan und dann hat mir LinkedIn damals angeboten, es gab noch diesen Content-Creator-Modus, du kannst das Ganze auch als Newsletter machen. Und da habe ich überlegt, kann ich schon von anderen, bei Xing gab es das damals auch, also dass es dann so gewisse Speaker gab, die das dann auch durften oder die hatten dann diese Vormacht, einen Newsletter rauszubringen, fand ich schon ganz gut. Und es sollte bei mir auch sowieso eher so eine Reihe werden, Artikelreihe. Mhm. Dachte ich, mach's jetzt einfach mal. Hat das Ganze als Newsletter-Format fix gemacht und dann eben auch im Januar, glaube ich, geschrieben, so ich mache jetzt jeden Monat, schreibe ich einen Artikel, ohne zu wissen, was ich damit überhaupt lostrete. Mhm. War also eher für mich, hab's aber öffentlich gemacht und das ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, das pusht dann auch ziemlich die Erfolgsquote, das zu machen. Und was in dem Jahr passiert ist, war Wahnsinn, weil da so ein Effekt auf das Thema war auf einmal intern. Also ich hatte direkt Anfragen intern, was machst du da, erzähl doch mal. Und also übergreifend im Unternehmen und später, also ich hatte in dem Jahr habe ich dann mit Kunden Beiträge geschrieben, ich habe mit Marketingagenturen auf einmal zusammengeschrieben, mit Kollegen interviewt, also ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert in dem Jahr. Und das war richtig cool und ich bin damals gestartet mit nur 600 Followern, wo viele LinkedIn-Experten auch heute noch sagen, darfst erst bei 5000 anfangen, vorher brauchst du ja gar keine Gedanken machen. Und das habe ich so, glaube ich, ein bisschen widerlegt, weil das, ich bin eigentlich, wie du schon beschrieben hast, das ist sehr niedrigschwellig, ich kann recht leicht da zustimmen. Und aber ich hatte nach, glaube ich, 24 Stunden etwa 200 Abonnenten. Dachte so, da passiert jetzt was, ne? Dann habe ich auch irgendwie Nachrichten bekommen. Dann gab es ein Interesse, dass genau die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, also Steuerberater und Steuerberater, das abonniert haben. Ja, und irgendwie hat das dann gab es dann so eine Sogwirkung. Und dann bin ich damit dann auch mit dem Newsletter eben gewachsen, ne? So peu à peu über die 3 Jahre jetzt. Das ist im 30 Artikel erschienen in der Zeit. Mhm. Ja, und schöne Sache, weil es einfach was anderes war, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Es ist ja auch Social Media, sich irgendwie abzuheben oder andere Themen mal zu machen, eben nicht das Gleiche, sondern nichts zu kopieren, sondern mal, ja, ich mache mal mein Ding, probiere das mal aus. Und diese Kontinuität ist dann, setzt sich dann ja durch, wie bei dir auch im Podcast, wo du einfach regelmäßig immer wieder neue Gäste hast und eben nicht nur 3 Aufnahmen und danach das wieder liegen lässt. Ne? Also das macht's ja aus, weil das ist, dann geht's halt weiter. Und ich glaube, das ist, die Frage kommt ja häufig so ein bisschen, ist das Arbeitszeit, also Botschafter zu sein oder Corporate Influencer zu sein? Und wenn man da so mal einen Vergleich nimmt, sagen wir, ich habe bevor das Ganze losgegangen ist, habe ich vielleicht mit einer E-Mail einen Kunden erreicht. Der Kunde hat die E-Mail bekommen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ein bisschen mehr Zeit drin zu investieren. Ich schreibe einen Artikel im Newsletter und du erreichst dann dieses Jahr war die Spitze irgendwie an die 1500 Artikelaufrufe. Also du hast einen Riesenfaktor, einen Riesenhebel, den du halt nehmen kannst, wo du einfach in die 1-zu-1-Kommunikation gehst. Und ich erreiche damit auch eben viele meiner Kanzleien und darüber hinaus. Und das ist eine Riesenchance. Und Newsletter ist halt schön, weil das Ganze auch wie so ein Schlagwerk oder so ein Lexikon bleibt. Mhm. Das heißt, die Sachen gehen nicht unter irgendwann, sondern du hast in dem Profil, kannst du jederzeit auf diese alten Artikel mal wieder zurückgreifen und die laufen auch weiterhin noch.
Okay. Ja, also wie gesagt, Newsletter selber habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Also klassischer E-Mail-Newsletter schon, habe ich seit 15 Jahren. Mhm. Also noch mit meiner alten Zielgruppe, meiner alten Kundenstamm, den ich ja nicht mehr bediene. Aber bei LinkedIn ist halt schon ein bisschen anders, diese Kombination mit Artikel. Das habe ich am Anfang auch nicht ganz verstanden. Habe ich so gedacht, dieses steht doch ein Artikel schreiben und dann, aber den Artikel im Rahmen eines Newsletters ist dann ein Newsletter.
So ist es, genau.
Das ist dann die ein bisschen spezielle Funktion. Du hattest eben gesagt, du bist im Außendienst tätig bei der DATEV. Und da drängt sich mir natürlich direkt eine Frage auf, weil Vertrieb und Videokommunikation ist ja mittlerweile immer mehr mein Kernthema. Wie nutzt ihr da schon Videokommunikation? Also bei LinkedIn kann ich nachvollziehen, dass du sagst, okay, da ist Video jetzt nicht so ein großes Thema. Sehe ich selber genauso, weil diese ganzen Aufrufe, die du hast, die Impressions bei den Videos, das hat die Britta Behrens auch beim Influencer Forum erzählt, das kommt halt dadurch, dass die Leute durchswipen und halt nicht sofort dich wegswipen, sondern mal 3 Sekunden laufen lassen, ach nee, der ist doof, zack, weg. Und dann wird das als Impression gewertet und weil natürlich Gott und die Welt jetzt durch den Videofeed scrollt, hast du das Gefühl, boah, da sind super viele Leute, die sich mein Video angucken, aber die sind einfach nur, ich sag's mal brutal, versehentlich drüber gekommen und waren nicht schnell genug beim Wegswipen. Und das ist so ein bisschen, muss eher gucken, wie viele Minuten oder Sekunden hat einer das Video angeguckt, die Playtime. Aber zurück zu deinem normalen Daily Business. Hat sich da schon das Thema Videokommunikation, sag ich mal, irgendwie bemerkbar gemacht? Außer jetzt, ein Kunde hat eine Frage, du machst einen Zoom-Call mit denen oder einen Teams-Call. Gibt's bei euch da schon Einsätze, Ideen? Also wie geht ihr mit dem Thema um?
Ja, also generell war es so, dass wir auch schon vor der Pandemie auf dieses Thema Online-Termine gegangen sind. Also wir hatten schon ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher schon damit angefangen. Das heißt, wir waren technisch schon auf dem, waren schon auf der, ja, auf der Flughöhe, konnten das, haben das schon alles ausprobiert. Und als dann irgendwann der Außendienst nicht mehr möglich war, konnten wir einfach recht einfach umswitchen und konnten einfach die Kunden weiter betreuen. Also im Außendienst, wie gesagt, habe ich so in der Regel 1 bis 2 Termine pro Jahr. Gut ist einfach, dass wir halt die Möglichkeit haben, Zoom oder Teams Call zu machen, als Add-on, als Möglichkeit, dass wir das eben auch mit ergänzen. Ansonsten haben wir in Nürnberg halt ein gutes Videostudio. Also wir haben auch viele Seminare oder auch Infoveranstaltungen. Und da haben wir ein professionelles Studio, was wir nutzen können. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Hilfevideos machen, also die Servicevideos aufnehmen. Und haben da auch, also die das auch bei LinkedIn beispielsweise auch machen. Und wir als Corporate Influencer nehmen da teilweise wir als Corporate Influencer können das ja auch nutzen, dass wir auch beispielsweise die Kollegin mal zu uns nach Köln beispielsweise einladen und gemeinsame Videos auch drehen. Also wir haben so ein bisschen Unterstützung von der Zentrale, die das machen. Ansonsten sehe ich es eher so als Mix und wie gesagt, habe das schon als Plan, das mehr zu machen. LinkedIn Audio habe ich mal probiert, hattest du ja eben auch angesprochen, wird ja leider eingestellt. Podcast finde ich spannend. Es muss sich da noch mal so ein bisschen was ergeben. Also wie gesagt, die Regelmäßigkeit ist eher bei mir durchs Schreiben, aber ich glaube gerade so ein Content-Mix wäre auch schon ganz spannend. Und ich glaube, Video, wir haben dafür auch viele Partner, die damit sehr erfolgreich sind, die eben teilweise ne, die Data-Software abfilmen, darüber eben Tipps und Tricks zeigen und das einfach beim Kunden sehr, sehr gut ankommt. Das ist, wir haben ein Produkt, was man nicht anfassen kann, Software. Und da hilft ja alles, wie ich es irgendwie ja bekannter mache oder einfach darüber spreche. Und ich denke, da müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir das machen. Aber wir haben wirklich in Nürnberg oder von der Zentrale eben Support, auch Schulungen, was das Thema angeht, die Kollegen kommen mit raus, dann zeigen eben eigene einzelne Bereiche oder zeigen Einblicke, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus, dass man das eben abfilmt. Da gibt es so Kollegen, die das jetzt schon mal gestartet haben. Genau. Also gibt schon einige, die da doch schon die ersten Themen ausprobiert haben und dabei sind.
Das ist sehr, sehr, sehr gut und sehr außergewöhnlich. Weil ich erlebe es halt immer wieder, also gerade auch die Vielfalt an Einsatzgebieten, die ihr bei euch ja schon habt, das ist extrem selten. Also, dass ein Unternehmen sagt, ja, wir sind ja schon digital, also allein bei dem Thema Digitalisierung. Also, ich habe es witzigerweise vor ein paar Tagen von einem Steuerberater gehört.
Aha, okay.
Der sehr digital arbeitet und der sagte, also, das ist ein totaler Witz bei uns in der Branche. Wenn einer sagt, wir arbeiten digital, dann heißt es, wir scannen die Belege ein. Und das ist ungefähr der Stand, jetzt bin ich wieder böse, mache ich unbeliebt, aber das ist der Stand vieler, vieler mittelständischer Firmen in Deutschland. Also das ist, ich kriege das eher peripher mit, aber viele meiner Netzwerkpartner, die halt irgendwie, sei es Strukturoptimierung, Unternehmensberatung, in irgendeiner Form Unternehmen dabei unterstützen, Strukturen zu verschlanken, zu modernisieren, Vertrieb digitalisieren und ähnliche Themen. Die erzählen mir immer wieder, dass viele Unternehmen schon meinen, naja, wir sind ja schon digital, wir machen ja Teams-Calls. Dabei ist das ja das absolute Minimum überhaupt, was die einfachste Kommunikation ist. Aber dann, was du schon eben gesagt hast, zum Beispiel auch Arbeitsprozesse filmen im Büro oder auch Software abfilmen. Wobei Software abfilmen ist ja schon eine Sache, die es ja schon seit vielen Jahren gibt, aber trotzdem Unternehmen, gerade Mittelstand, überhaupt noch nicht groß machen. Na, also da gibt es so viele Möglichkeiten und ihr bedient schon so viel, damit seid ihr schon ganz schön weit vorne, definitiv.
Ich habe auch natürlich diesen Mix, ne, dass wir es nicht alleine machen, sondern auch Partner drumherum tun. Also das glaube ich schon mal, ich glaube, da merken wir halt auch, ne, wie machen es die anderen, gehen damit vor. Und wir müssen einfach mehr Einblicke geben. Und ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Audio kann sein, Video kann eine super Sache sein. Und ich bin ja selber irgendwie Audio-Fan, deswegen Podcast höre ich da auch gerne. Dass man einfach irgendwie beim Autofahren, man kann es jederzeit konsumieren. Man ist, und das ist auch selber schon den Erfolg ja davon schon mal bestätigt, wie das einfach ankommt, wie das wirkt. Und von daher bin ich da Fan von. Also das ist schon klasse.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich mal gerade... Weil ich habe mir keine Uhr, habe ich festgestellt. Mit Blick auf die Zeit, wo stehen wir denn jetzt? Ah, nee, es ist gute Zeit, 26 Minuten. Weil ich habe nicht selten den Fall, dass ich nicht auf die Uhr gucke und die Uhr nicht im Blick habe und dann ist eine Stunde rum. Und so 45 Minuten habe, ups, jetzt haue ich gegen das Mikrofon wieder. 45 Minuten habe ich festgestellt, ist so der Break-Even. Das ist so, danach wird es halt auch schwierig mit Veröffentlichen und so. Vielleicht schon mal ein kleiner Tipp für dich, wenn du einen Podcast machst, Interviews zwischen...
45 Minuten.
Genau, 45 Minuten ist eine gute Zeit. Man schafft es nicht immer, aber wenn man es anvisiert, dann ist es deutlich höher, die Wahrscheinlichkeit. Ja, sehr spannendes Thema, weil gerade im Vertrieb kann man ja sehr viel machen, was Video betrifft und auch gerade bei einer Software. Also gehe ich ja mal davon aus, dass bei euch der klassische Einsatz im Vertrieb ist, dass jemand einen Termin buchen kann und eine Software, die eure Software, nicht irgendeine Software, sondern eure Software oder einen Teil, ein Modul vorgeführt bekommt und dann das Ganze auch live erleben kann, bevor er dann selber den Schritt geht und sagt, ich kaufe das oder möchte mich damit näher beschäftigen.
Genau, sowas gibt es durchaus, ne? So Terminfunktionen und dass man sich das da zeigen lassen kann. Richtig, genau. Also die Möglichkeit haben wir. Oder eben, wir schalten uns auf solche Themen, dass wir sagen, wir machen dann telefonischen Termin, wir schalten uns auf das System auf, gehen gemeinsam durch. Das ist auch mal so ein bisschen das Thema, individuell zu beraten. Ne? Also eine Schulung ist ja immer schön und gut, wenn das so ein bisschen, aber dann fühlen sich der eine oder andere doch nicht genau abgeholt. Und deswegen wird das auch geschätzt, eben wie diese persönliche Beratung, persönliche Schulung vor Ort zu machen. Das machen wir auch, dass die Kollegen rausfahren zu den Steuerberatern oder auch zu den Unternehmen und da einfach die Software einrichten, die Schulung machen, Coaching machen, Consulting-Leistung. Das läuft dann eben alles entweder vor Ort oder online. Also mittlerweile gehen auch viele Themen gehen ja auch online, wo wir auch vor Jahren gar nicht gedacht hätten, aber selbst der Millionen-Deals sind, wenn es nicht mehr geht und es setzt sich ja vor. Ich hatte das in einer der letzten Folgen ja gehört. Es ist ja keine Sache rein aus der Pandemie heraus, sondern es geht ja jetzt weiter. Wir müssen einfach gucken, wie gehen wir damit um mit den neuen Medien. Und es ist ein Change-Projekt. Ich glaube, das hatte Stefan Heinrich ja mal in eurer Folge auch mal besprochen. Ist auch so. Muss man, glaube ich, sich mal so ein bisschen überlegen oder auch sich so an die eigene Nase fassen, wie man vielleicht selbst eingefahren ist, in welchen Strukturen und dann auch mal neue Themen auszuprobieren. Und ich glaube, dieses Ausprobieren ist nochmal ganz wichtig. Wir haben ja sonst immer dieses Perfektionistische, es muss jetzt 100% passen, wir dürfen auf gar keinen Fall scheitern. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr zulassen, so eine Räume, wo wir einfach ausprobieren können, wo wir neue Projekte haben. Und sei es, wir gehen die Themen einfach mal neu an. Aber wir können es ja nicht zu allen Seiten absichern. Das funktioniert ja gar nicht. Also von daher eher so ein bisschen vielleicht Mut zu haben, Vertrauen zu fassen. Das ist auch vielleicht das, was so ein bisschen so die Brücke wieder schlägt zum Botschafterprogramm. Ich glaube, das geht nur mit Vertrauen. Weil viele sagen auch, ja, das, wer kontrolliert das denn? Gibt es dann irgendwelche Schleifen, Feedback-Schleifen, wo wir das nochmal durchgeht? Habe ich auch gesagt, das wird gar nicht funktionieren. Also den Output kriegst du nie hin. Wenn du überall dann nochmal eine Schleife hast und dann nochmal eine Kontrolle hast, dann wäre das Thema sofort vorbei. Das heißt, du brauchst ein gewisses Grundvertrauen und da kann ich nur sagen, die letzten 5 Jahre auf Dativ bezogen, hat das wunderbar funktioniert. Also das ist, hin und wieder gibt es natürlich Verbesserungsvorschläge, von wegen, das kann man so und so machen, aber dass da jetzt grobe Sachen passiert sind, nee, kann ich mich gar nicht dran erinnern, ist nicht passiert, aber das nehmen wir schon durchaus mal wahr, dass dann, ich habe es mal in einem Hotelgespräch mal mitgelauscht, da habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt bei uns jetzt LinkedIn, jetzt darf jeder da was schreiben im Unternehmen und das geht ja gar nicht und ja, das ist so ein bisschen so, wie guckt man auf das Thema drauf? Ich glaube, so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand Und das Thema Datenschutz, Datensicherheit ist bei uns natürlich super hoch eingeschätzt. Da weiß man, da muss man drauf achten, welche Infos sind frei verfügbar. Die kann man eben posten, die kann man nach außen geben. Und das, was man ansonsten im Kundengespräch auch macht. Also wir sind ja irgendwie im Reiben der Kommunikation tätig im Kundengespräch. Und nichts anderes ist ja, dass wenn ich nach LinkedIn, über LinkedIn oder über andere soziale Medien kommuniziere, eben, dass es vielleicht mehr mitlesen können, ja, aber das ist auch schon fast der einzige Unterschied.
Mhm. Ich muss die ganze Zeit an eine Story denken, die ich live erlebt habe, von einer Mitarbeiterin eines mittelständischen Unternehmens. Ich meine, es war Elektrotechnik irgendwas. Und die sagte ganz verzweifelt, das war so eine Runde, wo es um Corporate Influencing beziehungsweise eigentlich hauptsächlich Social Selling ging und wie man halt mal mit LinkedIn anfängt. Sie sagte, sie ist die einzige, der Klassiker, sie ist die einzige Mitarbeiter im Marketing dieses mittelständischen Unternehmens. Ich glaube so um die 100 Angestellte. Und LinkedIn, also sie würde einfach nur noch verzweifeln, weil es würde nicht funktionieren. Und dann wurde sie vom Moderator gefragt, ja, wieso denn? Da dachte sie, naja, ich darf nicht selber posten. Das heißt, wenn ich ein Thema habe über das Unternehmen oder, das war ja der grundsätzliche erste Fehler schon, das hat sie auch schnell verstanden, meint aber auch da, ist von, sag ich mal, nächsthöherer Ebene, Geschäftsführungsebene, gibt's da ziemlich klare Vorgaben, also jetzt nichts Persönliches, sondern weil sie ist die Einzige, was macht für das Unternehmen bei LinkedIn, also schön die Unternehmensseite füttern, meinte dann der Moderator, du weißt schon, dass das wenig bis gar nichts bringt, weil das ist ja, Social Media heißt nicht Unternehmensseite füttern, aber das Krasseste fand ich, sie erzählte, ja, dann schreibe ich einen Beitrag, ich habe eine Idee, was Spannendes, zu einem aktuellen Thema vielleicht. Ich schreibe den Beitrag und dann geht über 5 Tische, muss er nämlich. Ich darf nichts posten, sonst bin ich meinen Job los. Auf lange Sicht, wenn es 2-3 Mal daneben geht, dann war es das halt. Aber sie meinte am Ende, wenn dann jeder seinen Senf dazugegeben hat, dann hat das nichts mehr mit der Idee zu tun und dauert vor allen Dingen noch eine Woche. Und das ist, also das war auch in vielen Gesprächen bei Netzwerktreffen und so, wenn ich dann davon erzählt habe, was man halt alles machen könnte und sollte, gerade im Mittelstand, dann gab es gerade von Führungskräften immer wieder der Einwand, ja, aber wie kann ich denn dann sicherstellen? Also die haben nicht gesagt, wie kann ich denn kontrollieren, was die Mitarbeiter schreiben? Das ist schwierig. Aber wie kann ich dann sicherstellen, dass das halt so dem Unternehmen nicht schadet, Nummer 1. Da muss der ja aber auch schon, sag ich mal, grob fahrlässig sein. Also muss ja auch jemand das Unternehmen mal wirklich hassen oder einfach dämlich sein, brutal gesagt. Aber die größere Frage war eher, wie kann ich denn dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiter in meinem Sinne, also ich als Geschäftsführer schreiben, sag ich dann, jedes Mal kann ich nur sagen, du hast es nicht verstanden. Das ist ja nicht Social Media und Social Selling, wenn ich das schreibe, was mein Chef von mir erwartet. Und also wenn ich das richtig verstanden habe, bei euch ist da nicht Narrenfreiheit, ihr habt garantiert auch eure Leitplanken, aber ansonsten seid ihr da frei zu schreiben, wie ihr möchtet.
Richtig, es gibt die Guidelines, es gibt gewisse Themen, die Schwerpunkte sind, aber zurück auf den Newsletter, da hat mir gar keiner reingequatscht seit 3 Jahren. Das heißt, ich suche die Themen selber aus, die Themen haben häufig auch eine Deckung zu dem, was wir sowieso pushen, was meiner Arbeit auch hilft, aber da hat keiner gesagt, du musst jetzt das machen oder du darfst das nicht, gab es nicht. Ja, im Gegenteil, die sind mittlerweile nach relativ kurzer Zeit schon im internen Firmenblog veröffentlicht worden. Ach. Also im Dativ Magazin online. Das heißt, wir haben Zweitverwertung direkt, was ideal super funktioniert, was auch wieder ein hohes Vertrauensgut ist. Und ich mache es so, ich vertraue meinen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in dem Thema fachlich tief drin sind. Habt vor ein paar Tagen mit einer Kollegin ein Interview geführt. So, und sie ist draußen beim Kunden, sie berät diese Themen. Und genauso, wenn ich jetzt über ein Thema schreibe, würde ich ihr das zum Beispiel geben und sagen, guck doch mal drüber, fällt dir was auf? Kannst du was ergänzen vielleicht? Und wenn sie sagt, ja, passt, dann vertraue ich auch darauf und dann geht das auch raus. Und ich glaube, das müssen wir lernen und vielleicht noch eher so dieses, was auch immer das gängige Thema ist, Marketing und Vertrieb besser zusammenarbeiten, ja. Was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, dass bei Social Media oder bei dem Botschafterprogramm die Profile ja unsere privaten Profile bleiben. Also mein Profil hat zwar eine enge Bindung an Dativ, deswegen habe ich auch den Namen ja Daniel Dativ.
Daniel Dativ, genau.
Genau. Das ist eine enge Bindung, aber das ist ja mein Profil. Und das vergessen auch viele, ne? So, was ist denn, wenn derjenige das Unternehmen verlässt? Was ist denn damit? Können wir die Profile, Kontakte zurückspielen? Nee, geht nicht. Das sind ja die Kontakte der Person, die man sich eben aufgebaut hat. Und ich glaube, alle partizipieren davon. Und gerade intern, also das ist ja auch gerade bei größeren Unternehmen so, dieses, ja, du hast verschiedene Abteilungen, du hast verschiedene Fachbereiche. Und alle wollen immer, ja, wir würden gerne jetzt enger zusammenarbeiten. Das Botschafterprogramm, passiert das auch. Also darüber haben wir viel mehr Kontakt miteinander. Mhm. Ich war jetzt vor kurzem noch mit einer bei anderen Vertriebskollegen in der Einheit, habe darüber gesprochen oder mal mit dem Marketing oder mit der Kommunikation, mit dem Service, mit der Beratung. Das viel, viel mehr Kontaktpunkte intern und man macht Sachen gemeinsam. Und das ist es im Endeffekt. Das ist so ein bisschen so diese bereichsübergreifende Arbeit, die eben viele fordern. Ich denke, das ist bei anderen Unternehmen ähnlich, bei Dativ auch. Und Social Media schafft das, was sonst, glaube ich, gar nicht funktionieren würde. Das sind einfach so kleine Sachen, die man eben im Kollegenkreis klärt und darüber entstehen eben so Gemeinschaftsarbeiten. Mhm. Das ist cool und das macht einfach mega Spaß.
Über einen kleinen Dienstweg, wie es so schön heißt.
Genau, eben kurz mal eine Teamsitzung kommen, lass uns mal kurz sprechen. Hast du Lust auf ein Interview oder sagen wir mal, was gemeinsam machen? Und ja, jeder hat so sein Thema, sein Herzensthema und dadurch kommt einfach so, kommt Zusammenarbeit zustande und man ist selber mehr im Thema drin. Du weißt auch, wenn man sich über so ein Thema richtig reinarbeitet, reinfuchst, dann profitierst du davon, weil du einfach mehr Wissen hast und kannst es später wieder anders verwenden.
Weil du eben sagtest, Interview, du hattest irgendwann am Anfang gesagt, ja, Formate, Podcast wäre auch ein Thema. Gibt es schon einen offiziellen Dativ-Podcast oder meinst du jetzt für dich, für dein Thema?
Es gibt einen Dativ-Podcast, wo wir die Zielgruppe für unsere Kunden haben. Das machen zwei Kolleginnen, Redakteure offiziell. Dann haben wir einen internen Podcast und eine kleine Reihe gestartet zum Thema Social Selling. Der ist auf YouTube verfügbar. Und ja, das ist also intern gibt es schon Podcasts, die wir auch machen. Für den Außendienst zum Beispiel, wo wir sagen, wir wollen gerne die Kollegen, die unterwegs sind, einfach mit kurzen Informationen versorgen. Das sowas haben wir. Und ja, wie gesagt, zum ganzen Podcast müsste man wirklich überlegen, wie man es macht. Ich bin gerne wie heute auch eingeladen. Ich spreche darüber. Finde ich spannend, mit verschiedenen Menschen einfach ja zu Gedanken zu teilen und gemeinsam zu schauen. Aber was dann kommen wird, mal gucken.
Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Wie gesagt, auch aus dem Gespräch mit dem Steuerberater vor ein paar Tagen, der sehr, sehr digital aufgestellt ist und da auch sehr viele Ideen hat Hintergrund des Gesprächs ist, es war ein Neukundengespräch, ist ein neuer Kunde von uns. Und er möchte halt das Thema Videokommunikation bis hin zum Podcast dafür nutzen, seine Kunden, Mandanten, aber auch angeschlossene Kanzleien, befreundete Kanzleien, die er betreut, beim Thema Digitalisierung zu informieren. Und das könnte ich mir hervorragend auch vorstellen. Du machst als Dativ einen Podcast, wo du halt, deshalb fragt dich, vielleicht macht das ja auch jetzt ja schon, wo du einfach Tipps und Trips mitgibst, Tipps und Tricks, ich bin gerade völlig gaga irgendwie, ich bin gerade auch ein bisschen ich bin ganz ehrlich, ich kämpfe ein bisschen meiner Müdigkeit, das hat nichts mit Daniel zu tun, es hat einfach damit zu tun, dass ich heute Nacht um 3.35 Uhr von meiner Katze geweckt wurde, die bei mir im Bett gepennt hat, Nala, du Luder, und die hat mich geweckt und ich konnte bis 7 Uhr nicht schlafen. Kennst du das, so nachts, so eine richtig, boah, ätzende Zeit? Da dachte ich, stehst jetzt auf, weil ging gar nichts, und dann bin ich zum Glück noch eingepennt bis 9:30. Aber ich merke gerade, jetzt ist so, wir haben jetzt 3:30, ich habe gerade so richtig...
Man merkt es jetzt, irgendwann ist das, holt einen das ein, ja.
Ja, das geht noch so eine Viertelstunde wahrscheinlich, so gegen 4 ist dann wieder alles gut. Also hat nichts mit Daniel zu tun, dass ich ein bisschen klimper. Und ich hoffe, man merkt an meinen Fragen auch, dass ich auch wirklich zuhöre. Das ist alles real life, alles echt.
Auch das ist authentisch.
Das ist authentisch, stehe ich auch völlig zu. Normalerweise, wenn der Daniel jetzt nicht hier wäre, würde ich in mein Büro hochgehen, weil da steht ein Bett und da würde ich mich eine halbe Stunde legen. So dicker denn bin ich. Aber dann kann ich wenigstens bis 8, 9 Uhr heute Abend wieder arbeiten. Das ist der Punkt.
Also du sagtest, du kannst es dir gut vorstellen. Ne? Also generell, dass man so ein Format dafür nutzt und ich glaube auch, also das...
Es gibt doch so wahnsinnig viel. Also was ich meine, ich kenne Dativ null, außer von meiner Steuerberaterin, die natürlich immer davon erzählt und sagt, wie kriegen wir jetzt die Daten? Wir nutzen LexOffice.
Ja.
Göttlich. Also seit ich LexOffice habe, seit 6 Jahren, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich keinen Stress mit der Buchhaltung, keinen Stress mit Finanzamt. Also nicht jetzt Stress im Finanzamt, aber dieses so scheiße Jahresabschluss. Wie kriege ich das jetzt alles? Bin ich total pingelig und ordentlich. Und unsere Steuerberaterin hatte, als wir damit angefangen haben, war das für sie noch relativ neu. Digitale Buchhaltung, habe ich so gemerkt. Sie hat einen jungen Steuerberater bei sich jetzt in der Kanzlei, der da total fit ist und der immer nur sagt, wir sind so happy, dass sie die ganze Buchhaltungsvorbereitung machen. Ja. Weil wir kriegen ja eh kein Personal ran. Mhm. Spannendes Thema. Und wir sind einfach froh, wir haben mehr als genug zu tun, wenn sie das schon mal machen. Und dann kam das Thema Dativ-Schnittstelle und.
Ja.
Und jetzt durch das Gespräch mit unserem neuen Kunden kam halt auch das Gespräch, dass das Dativ ein wahnsinnig großes Werkzeug ist. Und er meinte, er würde behaupten, er ist sehr fit in Dativ, aber auch er versteht wahrscheinlich nur 70-80%. Mhm. Also hast du ja eigentlich einen unermüdlichen Fundus an Ideen, was du an Tipps und Tricks rausgeben kannst und an Neuerungen. Also quasi über Podcast
ja.
Oder Videocast kannst du ja dann fast schon so einen Teil, ja nicht schulen, sondern aber einfach so informieren. Hey, guck mal, da anteasern Themen und dann sagen, ja. Du willst tiefer reingehen, dann kannst du bei uns natürlich eine Schulung machen. Sehr logisch, du kannst ja nicht stundenlange Podcasts machen, ne?
Nee, aber also genau, so ein bisschen das Einordnen, weil ich glaube, das wird die nächsten Jahre deutlich spannend, also super spannend, weil wir bei Dativ geht es auch Richtung Cloud, dass wir uns da weiterentwickeln, mhm. dass wir die Software umbauen. Und es geht halt wieder um Prozesse, um Change-Thematik, hatten wir gerade eben schon gesprochen. Also auch so viele, ja, es ist ja nicht nur rein Technik, sondern es ist halt, der Mensch spielt eine ganz große Rolle, so immer in diesem Dreiklang, ne, Prozesse, Software und Mensch, woran scheitern KI-Projekte, woran scheitern Software-Projekte. Ich habe mich auch in Münster mal unterhalten, das ist Land auf Land ab das gleiche Thema, dass man einfach den Menschen da vergisst an der Stelle und sagt, hier, super Funktion, so, mach das mal jetzt und sich dann später wundert, warum der Mensch nicht mitzieht. Mhm. Ich glaub, das ist ganz viel auch Psychologie dahinter und das macht's ja auch so spannend und ich brenne so ein bisschen für das Thema Digitalisierung, das ist so meins und auch das ist nochmal, wir hatten eben auch im Vorgespräch über Personal Branding gesprochen, ich habe vorher auch die gleichen Sachen gemacht, auch in der Beratung, in Kundengesprächen. Als ich aber angefangen habe, das Ganze auf LinkedIn nochmal zu setzen und da einfach mein Profil zu hinterlegen und in der Profilbeschreibung das reinzusetzen, hat sich was geändert. Nämlich, dass die Kanzleien mich dann auch ganz anders gesehen haben oder auch mich darauf angesprochen haben. Mhm. Sie arbeiten doch mit digitalen Kanzleien. Sie sind doch für das Thema Digitalisierung. Es wird ganz, ganz häufig damit konfrontiert. Man saß so im Kundengespräch und auf einmal kam wie aus dem Nichts, Sie sind doch hier Experte für Digitalisierung.
Mhm.
Und man war direkt im Thema drin. Und das ist irgendwie, das hat sich auch so gedreht. Also ist immer die Frage, wie sehe ich mich selber? Wie habe ich mich selber wahrgenommen? Wie nehme ich die anderen wahr? Und deswegen hat das einen ganz großen Plus, wenn ich das Ganze nochmal auf LinkedIn oder auch auf die sozialen Medien auch nochmal setze. Wie möchte ich mich sehen? Und wenn das dann noch gespiegelt wird, dass die anderen das auch so sehen, ist das eine super Sache. Weil du bist direkt im Thema drin, du musst gar nicht mehr groß wieso, weshalb, warum klären, sondern du bist direkt, ja, genau, das und das und das. Und das ist super spannend. Das hätte ich auch nie gedacht. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt auch die letzten Jahre mit LinkedIn oder mit dem ganzen Botschafterthema auch verbinde. Es ist also nicht nur, das ist die Online-Welt, das ist so die Geschäftswelt, die Offline-Welt, sondern es verbindet sich und es ergänzt sich. Mhm. Und das ist halt irgendwie cool, dass man einfach verschiedene Spielarten hat, kreative Möglichkeiten hat, die ich sonst irgendwie vermisst hätte oder die es sonst gar nicht gab. Und von daher ist so Richtung Video, Richtung Audio viel frei, viel offen, was man machen kann. Und ich glaube, das müssen wir mehr machen, weil Dativ ist ansonsten immer so die große Dativ, circa 9000 Mitarbeiter aktuell, 40.000 Mitglieder. Viele sagen, das ist so ein bisschen anonym, ich weiß gar nicht, wer eigentlich diese Marke ist. Ich denke, damit haben wir im Botschafterprogramm schon so einen Teil getan, dass wir einfach eben zeigen, wer steckt dahinter, was sind so die Mitarbeiter, was sind so deren Tätigkeit und sind eben nicht die anonyme Marke, weil die Marke sind wir im Endeffekt.
Mhm. Ja, und der Mehrwert ist ja halt auch für die Kunden da, wenn durch den Content nicht nur Werbung gemacht wird, das ist ja was, das ist ja eben, glaube ich, schon ja. genug angedeutet, was viele völlig falsch machen. Also ich erinnere mich an ein Unternehmen, mit dem ich in Kontakt war, wo der Geschäftsführer total begeistert von der Idee Social Selling ist und das er gerne machen möchte und hat auch schon angefangen, so aus dem Erstgespräch, war ganz nett, haben sich da viele Ideen entgeben. Weiter sind wir noch nicht gekommen bis heute, leider, weil die haben spannende Produkte. Das Problem ist nur, ich habe ihm, glaube ich, schon 5-mal gesagt, bitte schreiben Sie nicht über Ihre Produkte.
Mhm.
Ja, wie jetzt? Ja, nee, ganz ehrlich, kein Mensch will Ihre Produkte kennenlernen. Also das ist jetzt ein bisschen brutal und hart, aber es ist auch so. Kein Mensch will Ihre Produkte kaufen. Boah, wie können Sie das denn sagen? Es ist jetzt ein bisschen hart, aber der Punkt ist, bei Social Selling, bei LinkedIn, Social Media Plattform geht es nicht darum, dass Sie jede Woche 5 Tage Ihre Produkte präsentieren. Das ist ein Markt. Da können Sie auf eine Messe gehen. die Menschen wollen sie kennenlernen. Das habe ich auch lange nicht verstanden, aber sie wollen, oder bei dir jetzt auch, wenn du jetzt dauernd neu über Dativ, Dativ, mhm. Dativ und man würde dich ja gar nicht kennenlernen, dann können sie sich ja nicht mit dir identifizieren. Mhm. Und damit hat das ganze Thema ja auch versagt, weil irgendwann sagen sie, okay, es ist eine Dauerwerbesendung, klick, ja, ist nicht mehr weg. Interessant.
Genau.
Aber wenn der menschliche Faktor drin ist, und das ist bei diesem Unternehmen, leider haben sie es bis heute noch nicht umgesetzt, ist wirklich jeder Post ist, der Anfang fängt spannend an, damals im Jahr so und so XYZ hat unser Gründer die Idee gehabt, das so zu machen und dann ist da, dachte ich, auch cool, eine Story aus der Entstehungsgeschichte und dabei ist diese Bohrmaschine rausgekommen, die hat 3000, schon wieder verkauft.
Viel zu viele Fakten und zu viel zu plakativ dann rein, ja, okay.
Geht überhaupt ja. nicht, also das ist, und da ist glaube ich bei vielen noch so wirklich, da fehlt noch so das Fingerspitzengefühl, eben halt nicht aus allem eine Dauerwerbesendung zu machen, sondern zu verstehen, okay, wenn die Leute mich mögen, wie ich bin, mit den Dingen, die ich mache,
ja,
dann kommt irgendwas Geschäftliches. Weil du hast eben was Schönes gesagt, dass man ganz woanders einsteigt. Das ist, was passiert mir nämlich auch mittlerweile. Seitdem ich jetzt bei LinkedIn, jetzt sind es 4 Jahre, fast genau 4 Jahre richtig aktiv bin, in den letzten 2 Jahren wirklich gezielt, mit Struktur, auch mit viel Know-how, was ich jetzt auch im letzten Jahr durchs Corporate Influencer-Programm mitbekommen habe. Also LinkedIn ist die Nummer 1 Plattform für mich zur Kundengewinnung. Aber nicht, dass ich jetzt Leute anschreibe und sage, hier, wie wär's mal? Sondern es kommen immer mehr Leute zu mir. Also das ist wirklich so. Ich habe die Tage, habe ich auch wieder 2, 3 Anfragen bekommen. Mhm. Kontaktanfrage, ich schreibe, hey, super, dass wir in Kontakt sind. Spannend, war wirklich jetzt nicht einfach nur so, weil ich nehme auch nicht mehr jeden an, weil es sonst zu viel wird. Und dann kam sofort zurück, ja, ich war gerade mit dem und dem im Gespräch und du wurdest mir empfohlen für sonst, was hast du nächste Woche Zeit? So, das finde ich total spannend, weil du musst gar nicht mehr den Leuten erzählen, ach, ich mache übrigens das und ich kann das und habe die Erfahrung, das wissen die alles schon. Und das fällt mir gerade ein, bringt noch einen anderen Aspekt rein, aus der rein vertrieblichen Sicht. Das habe ich auch von einem gemeinsamen Kontakt in Günther Hein, die kennst du ja auch.
Genau.
Der ist Marketer und Vertriebler aus dem Maschinenbau, sehr bekannt bei LinkedIn durch seinen Hut, den er immer trägt. Und der macht halt, genau, ne? Und durch seine, er macht halt mittelständische Unternehmen, Maschinenbau, macht er halt fit oder klärt sie vor allen Dingen erstmal auch auf, was man mit Social Selling machen kann. Und wir hatten letztens einen gemeinsamen LinkedIn Live-Stream und da hat er ein paar interessante Zahlen mitgebracht. Und ich kriege die jetzt nicht mehr genau zusammen, weil das war sein Vorteilsteil, aber ich glaube so an die 70 oder nee, mehr noch Prozent der Kunden haben sich schon alle Informationen geholt, bevor sie einen Verkäufer kontaktieren. Mhm. Genau. Dann ist es so, dass ich glaube 67% der Käuferreise ist abgeschlossen, bevor sie einen Verkäufer kontaktieren. Und das ist ein Verhalten, was nicht durch Social Selling initiiert wurde, sondern was die Menschen in den letzten wahrscheinlich 10 Jahren entwickelt haben, weil Informationen im Internet verfügbar sind. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die dich also sehen und dich kennenlernen, geht es wahrscheinlich gar nicht mehr darum, dass sie wissen wollen, was macht die Dativ, sondern sie wollen einen Ansprechpartner finden, mit dem sie das Geschäft am Ende machen. Es gibt ja diesen platten Spruch, Menschen kaufen mehr Menschen, bla bla bla. Aber das habe ich auch live genauso erlebt.
Da ist was dran, ja, total. Ja, also das ist genau, funktioniert. Also das ist genau so von wegen, ne, wir haben jetzt das Thema und dann kommt auch teilweise Monate später oder sowas, auch gerade so über, ne, wenn du jetzt Beiträge schreibst oder die Artikel, ich habe deinen Artikel gelesen zu dem und dem Thema und dann hast du direkt irgendwie, und dann kam so eine Anfrage oder jetzt für Vorträge oder so, diese Themen, das ist, die Sachen bleiben da, die bleiben drin, das ist sofort wieder Newsletter oder Artikel schreiben, das heißt wirklich, die Sachen bleiben längere Zeit auch immer wieder relevant. Und ich hatte jetzt ich habe einen Artikel vor 2,5 Jahren geschrieben und hatte jetzt vor ein paar Wochen 2 Kommentare auf diesen Artikel. Fragen dazu. Beziehungsweise wieder zu aktuellen Themen hin. Und ich dachte, ist ja Wahnsinn, ne? Also vor 2,5 Jahren, der Artikel passt auch noch so. Klar muss man irgendwie gucken, dass man dann eben, wenn es möglich ist, das Ganze auf dem aktuellen Stand hält, das nochmal aktualisiert. Aber diese Themen, die bleiben weiter drin. Und das ist nochmal eine schöne Sache, dass man über Beiträge, über Artikel einfach auch längere Zeit da ist und einfach mal zeigen kann, okay, wie sieht denn die Reise aus? Was gibt's denn für Möglichkeiten? Das ist eine wunderbare Geschichte. Und genau, Social Selling ist eben nicht dieses Platte, möchtest du jetzt hier kaufen und so, sondern das ist Vertrauensaufbau, wie im normalen Geschäft auch. Das habe ich auch am Anfang, als ich eingestiegen bin bei Dativ. Ich komme auch ursprünglich auch aus der Kanzlei, also habe auch eine Ausbildung gemacht beim Steuerberater, bin dann über Studium zu Dativ gekommen. Und ich sagte auch, naja, ich habe doch hier eine super Lösung.
Müssen die ja schon verstehen.
Müssen die doch verstehen, sofort verstehen. Und dass das Vertrauen einfach so eine, ja, so ein zartes Pflänzchen ist, was einfach so langsam sich langsam aufbaut und dass es einfach Zeit braucht. Und irgendwann, ja, hat man dann eben auch vielleicht schon, gibt es einen Vorschuss an Vertrauen, weil so heute jetzt wieder erlebt, das und das Produkt oder dass wir jetzt hier Richtung ASP, also IT-Outsourcen gegangen sind, war die beste Entscheidung. Genau solche Sachen sind ja super, weil dann irgendwie zeigt, ja, eine Entscheidung der Kanzlei hat dazu führt jetzt immer noch dazu, dass sie sagen, das war richtig gut, dass wir das gemacht haben. Und das bringt dann weiter, das genauso wie auch bei anderen Kanzleien wieder anzusprechen, zu sagen, das war bei dem und dem hat das super funktioniert, warum jetzt nicht bei dir auch? Und das ist runtergebrochen auf meine Arbeit, würde ich sagen, versuche ich eigentlich ja die Arbeitsbedingungen von Menschen zu verbessern. Weil dadurch, dass sie bessere Programme einsetzen, dass es automatisierter läuft, haben sie eigentlich einen angenehmeren Arbeitsalltag. Das ist echt runtergebrochen, genau das Thema. Egal, ob es jetzt Software ist oder die Prozesse dabei, das ist, wenn ich einen Impuls mitgeben kann oder ein Teil davon sein kann, dass sich die Arbeitsweise in den Kanzleien ändert, ist es doch schon eine schöne Sache und bewirkt ja dann, dass einfach viele ihren Arbeitsalltag einfacher gestalten können. Das motiviert dann einfach mehr und mehr da reinzugehen in das Thema und ja, deswegen schreibe ich da auch gern drüber, ob es jetzt im Kundengespräch ist oder halt, ja, über andere Formate wie LinkedIn.
Mhm. Und eins können wir uns sicher sein, deutsche Steuergesetzgebung wird garantiert nicht einfacher. Also seit ich mich, also was heißt beschäftige, aber irgendwie Nachrichten lese als Kind oder mitbekomme, Radio höre, ich weiß gar nicht, wie oft ich Politiker habe schwätzen hören. Also für mich ist das, sorry, es ist Geschwätz, weil wenn ich irgendwas sage, was ich dann eh nicht durchziehe, ist es Geschwätz. Wie ja auch Adenauer schön gesagt hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Wir müssen das Steuer, alles viel einfacher machen. Also meine Steuerberaterin sagt nur, das ist nie was einfacher geworden, ist nur komplizierter geworden. Mhm. Also dass das so bleibt, ist es ziemlich sicher wie das Amen in der Kirche. Das heißt, es wird für die Steuerberater nicht einfacher, es wird für die DATEV nicht einfacher. Mhm. Und deshalb kann ich es absolut nachvollziehen, dass so ein Corporate Influencing, Social Selling Programm viele Vorteile mit sich bringt, weil eine Sache ist mir auch noch gerade eben eingefallen, eine Aussage von einem Vertriebler. Ich bin ja nicht ein Native Sales Representative, aber habe viele Schulungen mitgemacht und höre viel durch meine ganze Bubble. Kunden kaufen immer das Produkt, was sie am besten verstehen, nicht das, was am besten für sie ist. Und das ist das ja, was Social Selling auch macht. Es erklärt den Menschen das Produkt, aber über den Menschen, mit dem sie sich identifizieren. Also die Beziehung wird hergestellt auf der einen Seite und parallel, deshalb kann man ja nicht nur eintönigen Content bringen, sondern sollte mischen, informiert man auch über das Produkt, damit sie es verstehen. Und dann hast du direkt die zwei wichtigsten, so zumindest, was viele Vertriebler sagen, die zwei wichtigsten Aspekte, die im Vertrieb zählen, nämlich die Menschlichkeit, das Vertrauen aufbauen und das Produkt verstehen, hast du in einem direkt inkludiert durch den Content, den du als Corporate Influencer, Social Seller halt über Plattformen wie LinkedIn raus.
Genau, so als Filterfunktion auch, ne? Dass du einfach gewisse Sachen ausfilterst, die vielleicht gerade nicht relevant sind oder später erst relevant werden. Aber man kann es ja auch unnötig kompliziert machen. Also deswegen dieses Einfache, mal in 3 bis 5 Minuten mal so einen Impuls zu geben, wo es hingehen kann und dann auch konkret zu sagen, das und das kannst du tun. Das ist ja besser, als wenn ich jetzt irgendwie einen tollen Artikel lese, aber am Ende gar nicht mehr weiß, jetzt, was soll ich jetzt machen? Mhm. Also deswegen immer dieses, okay, wo gibt's mögliche Wege, was kann ich für mich da rausnehmen? Und wir haben ja, Kanzleien haben nicht viel Zeit, samstags auf der Couch, das höre ich auch häufig gerne, wann wir DATEV lesen oder jetzt in den Feiertagen. Das heißt, wir müssen einfach irgendwie es schaffen, in kurzer Zeit das zu tun und gerade in den nächsten Jahren in diesem Umbau Cloud, was jetzt nochmal kommen wird, einfach als Filter zu agieren. Und ganz individuell zu gucken, weil wir haben nicht dieses Massengeschäft. Also du kannst es nicht so hoch skalieren. Wir müssen einfach individuell gucken, was hilft gerade wem, in welchem Zeitpunkt und welche Themen haben die. Das macht es ja auch so spannend, dass wir eben ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten, die an einem Punkt stehen, mit unterschiedlichen Zielen und die da einfach gut zu beraten. Das macht es halt aus.
Mhm. Ein sehr schönes Schlusswort, denn wir sind jetzt schon bei 54 Minuten, wobei ich sogar selber schuld bin. Ich habe eben dann nochmal ein neues losgelegt. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und völlig andere spannende Aspekte in unser Gespräch gebracht hast, als ich erwartet habe, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich gehe bei meinen Gesprächen auch nicht hin und skripte alles durch und mache lange Fragenkataloge. Außer, und das habe ich nämlich also am Anfang wirklich verpennt, im wahrsten Sinne des Wortes, meine drei Einstiegsfragen, die ich am Anfang immer stelle und die ich heute als Rausschmeißer stelle. Drei Fragen, die mit deiner Profession gar nichts zu tun haben und auch die mit unserem Inhalt des Podcasts nichts zu tun haben, aber die den Menschen Daniel zeigen sollen. Frage Nummer eins. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens, liegst auf der Couch, guckst durchs Wohnzimmerfenster in den Garten und hoffentlich, vielleicht auch nicht, aber stell uns mal vor, da sind deine vielen Kindern mit deinen Enkelkindern am Spielen und sagst, ach, ich habe ein schön erfülltes Leben. Was würdest du dir wünschen, auf was du dann zurückblicken kannst? Also, was du gemacht hast oder gelernt hast?
Da würde ich gern zurückblicken nochmal auf weitere Persönlichkeitsentwicklungen. Also, dass man einfach dann nochmal lernt, weiter lernt, so Richtung erkenne dich selbst zu schauen, weiter an sich zu arbeiten und das sagt, dass man eine gute Reise hingelegt hat. Das fände ich gut.
Oh, also ich kann es nicht bewerten, die Antwort, aber interessante Antwort. Weil ich habe alle möglichen Sachen erlebt, Sprachen, ich möchte eine Sportart lernen oder so. Und es ist halt einfach spannend, wie vielseitig die Antworten sind, die dann kommen. Überlegen, ach genau, Frage Nummer zwei, meine persönliche Lieblingsfrage. Stell dir mal vor, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie sähe dein perfekter Arbeitsplatz aus? Und zwar zwei Aspekte. A, was du beruflich machst, kann dazugehören. Oder wo du es machst und wie du es machst.
Also wenn ich das mit heute vergleiche, habe ich schon einen recht flexiblen Arbeitsplatz. Das heißt, ich kann mir aussuchen, wo ich arbeite. Wie ich arbeite, habe also sehr hohen Freiheitsgrad. Und das ist mir auch sehr viel wert, dass ich einfach einfach selber entscheiden kann, wo möchte ich jetzt gerade arbeiten und an welcher Stelle. Orte fände ich jetzt spannend, wenn es Richtung Ausland geht, wenn das noch frei wird. Also wenn in dem Wunsch auch Datenschutz und Datensicherheit natürlich ein Haken dran ist.
Geld spielt keine Rolle.
Von daher muss alles gehen. Also Wunschort, stelle ich mir viele vor. Bali finde ich cool.
Okay.
Toskana oder wenn wir in Deutschland bleiben, Bodensee ist super schön. Also auch da einfach mehr Möglichkeiten hat, einfach mal von da aus zu arbeiten. Finde ich auch nicht schlecht. Und ja, also ich glaube, da gibt es schon nette Möglichkeiten.
Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe die ersten 10 Jahre unserer Ehe und die ersten 10 Jahre, die wir mit den Kindern erlebt haben, wir haben ja 3 erwachsene Kinder mittlerweile, die alle innerhalb von 4 Jahren auf die Welt kamen. Also bei uns war richtig Turbo. Halbes Jahr kennengelernt, danach sofort geheiratet, ein halbes Jahr später selbstständig gemacht, Tochter kam, umgezogen, also Vollgas. Sind wir nie großen Urlaub gefahren und ich hatte auch keinen Bock drauf. So die jungen Jahre, ich will Firma aufbauen, alles. Und mittlerweile, ich kann das absolut nachvollziehen, zu sagen, ey, ich möchte Bali jetzt vielleicht nicht, aber Toskana oder so, raus und da arbeiten. Weil ich habe das jetzt auch öfter schon gemacht. Also nicht in der Länge und Intensität, wie ich es später machen möchte. Und ich kann echt aus der Erfahrung sagen, also arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist schon echt geil. Also das ist schon, wir waren jetzt auch, hatte ich ja eben erzählt, gerade wieder eine Woche in der Eifel, in einem Ferienhaus von einer Freundin von uns, wo du auch mitten im Wald bist, über ein paar andere Ferienhäuser so im Hang guckst. Und ich merke immer, wenn wir da hinkommen und ich setze mich zum ersten Mal an den Esszimmertisch zum Arbeiten auch meistens, gucke da aus dem Fenster, ich merke, wie mein Gehirn leer läuft im positiven Sinne und man entspannt ist und auf völlig andere Ideen kommt. Deshalb finde ich, das Arbeiten an anderen Plätzen ist so unheimlich, unheimlich, wie soll ich sagen, erfrischend.
Ja, ja.
Also gerade, wenn man ein bisschen kreativer arbeitet.
Das finde ich cool, ja. Cooler Impuls, einfach das noch mehr zu machen, also sich noch mehr in andere Situationen zu begeben oder einfach zu sagen, komm, das mal reinzuplanen, finde ich super.
Ja, ich weiß noch, ich war mit unseren besten Freunden, waren wir dieses Jahr im Juni auf Kreta, 2,5 Wochen. Und ich wollte eigentlich mal unser erster richtiger Urlaub seit 2020, glaube ich. Ich sollte eigentlich 2 Wochen nichts tun, wirklich abhängen. Und nach 3 Tagen war ich im Kopf so frei. Ich habe Business-Ideen, Konzepte für Online-Programme und ich konnte nicht stillsitzen. Ich musste schreiben, machen und tun. Und das hat mir wieder gezeigt, dieser Ortswechsel und mal einen völlig anderen Alltag ist eigentlich viel wertvoller für mich persönlich, als zu sagen, ich gehe jetzt 2 Wochen in Urlaub, hänge da völlig ab, mach gar nichts, kann ich eh nicht, da will ich nervös bis aggressiv irgendwann. Mhm. Weil ich dann halt 2 Dinge kombinieren kann. Deshalb dieses Arbeiten woanders kann ich absolut nachvollziehen. Last but not least, letzte Frage. Mit welche bekannte Persönlichkeit, die noch lebt oder gelebt hat, würdest du gerne treffen oder hättest du gerne getroffen und worüber hättet ihr gesprochen, würdet ihr sprechen?
Also ich habe vor ein paar Jahren den Bodo Jansen mal getroffen, Unternehmer, Obstalsbohm, eine spannende Lebensgeschichte hatte auch.
Ja, kenne ich.
Kann ich sehr empfehlen, die Bücher. Und den würde ich gerne nochmal treffen, einfach mich mit ihm austauschen, weil ich finde, der hat's, ist einfach eine spannende Persönlichkeit und da kann man ganz viel von lernen und da mit dem würde ich mich gerne mal länger unterhalten.
Das ist sehr konkret und vor allen Dingen ungewöhnlich. Also, weil auch das wieder nicht wertend gemeint, sondern nur eine Feststellung, die meisten kommen mit irgendwelchen bekannteren Persönlichkeiten, teilweise Schauspieler, Musiker. Und Bodo Jansen finde ich jetzt echt bemerkenswert, weil ich habe ihn leider persönlich noch nicht kennengelernt, aber vor einigen Jahren, ich glaube auch schon 5 Jahre her, waren wir bei einem befreundeten Unternehmen bei der Firma Designfunktion in Koblenz. Da gab es nämlich bei einer Abendveranstaltung die Vorführung dieses Kinofilms.
Ja.
Irgendwas.
Die Stille Revolution.
Genau. Und das fand ich super interessant, weil meine Eltern haben ein Ferienhaus auf Föhr und da wurde halt auch ein Obstalbum heißt, genau, Hotel gebaut. Ja. Und das hatte ich gerade so mitbekommen. Ich kannte die Kette gar nicht. Mhm. Und in diesem Film wird die ganze Story erzählt, wie sein Vater ums Leben kam und wie er dann von heute auf morgen im Prinzip was machen musste, wo er eigentlich keine Ahnung hatte von. Mhm. Nämlich ein Unternehmen führen und wie er das geschafft hat. Fand ich super, super spannend. Also sehr beeindruckend.
Also ganz, ganz toller Tipp. Einfach schaut mal rein. Auch bei LinkedIn schreibt er viel und macht Kurse. Da sind wirklich tolle Angebote und das würde ich auch gerne nochmal wieder machen. Also habe es vor ein paar Jahren gemacht. Ich glaube 2021 war es. Und würde das gerne nochmal wieder weiter intensivieren. Und ja, fand ich echt ein Vorbild, weil hat er einen Kurs geleitet und wie er das gemacht hat, wie er es getan hat. Er war präsent. Er war da und war super offen und war beispielhaft vorangegangen. Also richtig cooler Typ. Und da kann man sich viel von, gerade so im Bereich Führung und Führungskultur, glaube ich, kann man uns viel davon lernen, weil er auch dann eben, ja, auch eben mit seiner eigenen Geschichte da umgeht und wie er eben auch Führung erlebt hat und wie er selber früher geführt hat und das jetzt komplett anders macht, sich da echt gedreht hat komplett, ist spannend und versuche ich dann auch mal wieder so meine Gespräche einzuführen, so in das Thema.
Super, Daniel, vielen, vielen Dank.
Danke dir, Florian.
Dass du hier bist, bei mir im Podcast. Jetzt haben wir doch die Stunde gekratzt, aber egal, war super spannend. Von daher vielen Dank an dich, die du zugeschaut und zugehört hast. Wenn du Ideen, Impulse hast für Gäste für meinen Podcast oder sagst über das Thema, das wäre mal spannend, erzähl doch mal da was ein bisschen drüber, du redest immer nur über XY, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de. Dann schaue ich, dass ich dein Wunschthema mal einfließen lasse und mir da auch den passenden Experten oder die passende Expertin zu suche. Ansonsten freue ich mich natürlich total über Rückmeldungen, Feedback, gerne auch kritisch natürlich. Ne? Man kann ja nur wachsen, wenn man auch nicht nur Bestätigung bekommt, sondern auch ein bisschen Gegenwind. Und natürlich auch über ein Abo und eine schöne Bewertung bei Apple oder Spotify. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.